D-Radio Wissen 100.
Ich war 17 oder so, habe einem Stand-up-Comedian bei der Technik geholfen. Nennen wir ihn mal Mario. Wir waren auf einem 60. Geburtstag in Bayern und Marios Job war da, betrunkene, wohlhabende Menschen zum Lachen zu bringen. Eigentlich eine eher traurige Veranstaltung. Und auf der Rückfahrt ist es dann passiert. Mario ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz, nachts, Autobahn, 180. So ein Kastenwagen war das, hinten vollgestopft mit Technik. Wir hören Radio und fahren auf der leeren Autobahn. Und plötzlich zieht die Karre nach links, über zwei Spuren auf die Leitplanke zu. Ich brülle wie am Spieß, Mario wacht auf, fängt die Karre kurz vor der Leitplanke ein. Sekundenschlaf, ein Klassiker. Wir fahren an der Raststätte raus und atmen erstmal schweigend durch. Und dann sagt er, scheiße, war das knapp, und trinkt drei Espresso, isst unzählige Schokoriegel. Weiter geht's auf die Autobahn und ich höre bis zu Hause nicht auf ihn einzulabern. Mit dem Leben davongekommen heißt die Sendung heute Abend. Niloufar Elhami, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio. Nilo, bist du schon mal so gerade mit dem Leben davongekommen?
Einmal so ziemlich, ja. Glaube ich, kann man sagen, ich war auf dem Fahrrad, Zebrastreifen. Ich wollte eine zweispurige, ziemlich befahrene Straße überqueren und auf der ersten Spur kam ein Auto, wurde immer langsamer und hat mir so ein Zeichen gegeben, dass ich fahren kann. Ich bin also nicht abgestiegen, sondern weitergefahren und auf der anderen Spur kam aber ein kleiner Transporter und hat mich nicht gesehen, ich ihn aber auch nicht, weil das Auto, das stehen geblieben war, meine Sicht versperrte und bäm, so voller Breitseite, Transporter hat mich von der Seite getroffen, ich bin ein paar Meter kopfüber geflogen, bin auf so einem Rasenstück irgendwo gelandet und also es ist wirklich ein Wunder, dass mir nichts weiter passiert ist, als dass mein gesamtes linkes Bein, blau, grün, schwarz, so, also wirklich von oben nach unten. Ich habe in dem Moment am ganzen Körper gezittert, wie bekloppt, absoluter Schockzustand, ich konnte nicht sprechen. Und ich habe den Leuten, die auf mich zugerannt kamen, einfach nur so ein Zeichen gegeben, alles gut, ich bleib hier sitzen und lass mich in Ruhe. Und die sind wirklich weitergefahren. Das war natürlich ein Fehler. Ich hätte schon einen Krankenwagen rufen sollen.
Ja, Glück gehabt. So richtig.
So richtig.
Drei Geschichten haben wir heute in der 100. Zum Beispiel die von Roberta und Juan. Während fast alle 20.000 Einwohner ihrer Heimatstadt ums Leben kommen, überleben sie, weil sie sich lieben.
Und dann sprechen wir mit Herbert Nitsch. Er ist Freitaucher, also sogenannter Apnoe-Taucher auch. Bei einem Weltrekordversuch taucht er auf 253 Meter ohne Gerät. Aber beim Auftauchen läuft etwas schief. Er kommt wirklich mit dem Leben davon, überlebt schwer verletzt und kämpft sich zurück ins Leben. Und seine Geschichte erzählt er uns heute.
Und dann hören wir noch von den Extrembergsteigern David Göttler und Kazuya Hiraide. Die beiden wollen als erste die eisige Nordwand der Alam Dablam im Himalaya bezwingen. Und ihr ahnt es, sie kommen so gerade mit dem Leben davon. Andere müssen aber sterben. Das ist die 100 heute Abend, am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Eine ganze Stadt weg. Innerhalb weniger Minuten. Fast 20.000 Menschen. 1970 ist das passiert im Norden Perus. Ein Erdbeben hat eine gewaltige Lawine ausgelöst aus Schlamm und Geröll. Sie hat die Stadt Yungay unter sich begraben. Fast alle Einwohner kamen dabei ums Leben. Roberta und Juan aber haben überlebt, weil sie sich lieben. Tini von Posa hat die beiden für uns getroffen.
Ich laufe über eine große grüne Wiese mit wildwachsenden Blumen und Kakteen. Ein Bächlein rieselt vor sich hin. Eukalyptusbäume wiegen sich im Wind. Mir wird etwas flau im Magen bei so viel Idylle, denn schließlich laufe ich über Leichen. Hier lag vor wenigen Jahrzehnten noch die Stadt Yungay. Ein kleines Paradies mit fast 20.000 Einwohnern. Yungay heißt in der Quechua-Sprache warmes Tal. Das ist ein Tal umgeben von einer prächtigen Gebirgskette mit weißer Zuckergusshaube. Und aus der Gebirgskette ragt der Huascarán hervor, der größte Berg Perus. Eigentlich eine perfekte Kulisse für einen Heimatfilm, wären da nicht diese Gebirgsfalten, die den Berg stellenweise in Schatten hüllen, als hätte er etwas zu verbergen. Die grüne Wiese ist jetzt eine Gedenkstätte. Vier Palmen stehen hier noch und ein Stück Ruine der alten Kathedrale. Das Einzige, was von Yungay übrig geblieben ist. Am Fuße dieser einzigen Stadt, etwas abseits, erhebt sich ein Hügel. Auf seiner Spitze thront eine weißfarbene Jesusstatue, völlig unversehrt, als wäre hier nie etwas passiert. Und unterhalb dieser Christusfigur ist in mehreren Schichten ein Friedhof aufgebaut. Es heißt, einige Menschen konnten sich retten, indem sie zum Christus gerannt sind. Aber bis auf ein paar Dutzend Menschen sind fast alle Einwohner von Yungay ums Leben gekommen. Es ist der 31. Mai 1970. Ein sonniger Sonntag in Yungay. Das Leben spielt an diesem Nachmittag auf dem zentralen Platz der Stadt ab, auf der Plaza de Armas. Menschen gehen hier in Geschäften ein und aus, sitzen in Cafés und Restaurants, plaudern miteinander im Schatten der Palmen. Die blühende Stadt im Kolonialstil ist ein beliebter Ort für Touristen, die Bergsteigetouren in die Umgebung machen. Außerdem findet gerade darüber hinaus die Fußball-WM in Mexiko statt. Viele haben sich in Lokalen verabredet, um sich die Spielübertragung im Radio anzuhören. Die Menschen sind hier zwar Erdbeben gewohnt, doch an diesem geschäftigen Nachmittag ahnt niemand, dass die sich anbahnende Katastrophe die letzte ist, die Yungay erleben wird. Um 15.23 Uhr nachmittags passiert es. Ein Erdbeben löst eine gewaltige Lawine vom Berg Huascarán aus. Auf dem Weg ins Tal vermengt sich die Lawine mit Schlamm und Geröll, reißt in Sekundenschnelle alles mit sich, was sich in den Weg stellt. Wie eine züngelnde Riesenschlange fällt sie über Yungay her und reißt innerhalb weniger Minuten diese Stadt für immer in den Abgrund. Es gibt in dieser Erzählung zwei Menschen, die an diesem Sonntag in Yungay eigentlich hätten sterben müssen. Roberta und Juan. Das Schicksal der beiden klingt fast wie eine erfundene Geschichte. Juan Mitte 30, Ehemann und Vater zweier Kinder, mit einer Schwäche für schöne Frauen. Ein Mann, dem nur wenige Frauen widerstehen können. Vielleicht wegen seiner großen braunen Knopfaugen, vielleicht aber auch wegen seines Charmes. Und dann ist da Roberta, Anfang 20, unverheiratet. Eine richtige Schönheit mit langen schwarzen Locken, mandelförmigen Augen und hohen Wangenknochen. Unsterblich verliebt in Juan. Und was die beiden vereint, ist eine Liebesaffäre. Eine heimliche Affäre, die den beiden an diesem vernichtenden Tag in Yungay das Leben retten wird.
Mein Mann und ich waren damals Geliebte. Er hatte eine Frau und zwei Kinder, aber sie lebten getrennt. Sonst hätte ich mich gar nicht auf ihn eingelassen. Aber etwa 3 Wochen vor dem Unglück hatten wir einen Streit, weil er was mit einer anderen Frau gehabt hatte. Und seitdem war Funkstille.
Ich treffe mich mit Roberta in Yungay Nuevo, in dem neuen Yungay, eine Siedlung 2 Kilometer von der Gedenkstätte entfernt. Sie ist Mitte 60, sie trägt eine rote Wolljacke und ist relativ kräftig gebaut. Ihre grauen, dichten Haare trägt sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Und sie wirkt wie eine Frau, die mitten im Leben steht. Wie eine richtige Powerfrau und ist dabei warm und herzlich. Wenn Roberta von dem Tag der Katastrophe erzählt, klingt es, als würde sie die Gegenwart beschreiben. Dabei sind mehr als 40 Jahre vergangen. An jenem Sonntag, dem 31. Mai 1970, wenige Stunden vor dem Unglück, besucht Roberta noch die Messe in der Kathedrale an der Plaza de Armas, mitten in der Stadt. Unruhig rutscht sie auf der Kirchenbank hin und her. Sie hat sich eigentlich geschworen, Juan nie wiederzusehen, doch an diesem Sonntag ist die Sehnsucht besonders groß. Sie kriegt Juan einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und kaum ist die Messe vorbei, handelt sie wieder aller Vernunft. In ihrem Minirock und den hochhackigen Schuhen macht sie sich auf zu dem Restaurant, in dem sie Juan vermutet. Schließlich steht Roberta vor dem Lokal, atmet tief durch, richtet sich ihre Locken zurecht, geht rein. Und tatsächlich, da sitzt Juan, bereits etwas angetrunken. Und er springt gleich auf, läuft zu ihr und sagt, komm, setz dich doch zu meinen Freunden und strahlt über das ganze Gesicht.
Seine Freunde gröhlten schon, Juan, komm und bring das Mädel mit. Aber ich wollte mich nicht zu seinen Freunden setzen. Das war eine reine Männerrunde. Ich meinte dann zu Juan, du kannst gerne bei ihnen bleiben, aber ich will nicht.
Juan zögert noch kurz. folgt dann aber Roberta raus auf die Straße.
Él dejó a los amigos y se vino a mí. Porque si no, él tampoco hubiera vivido. Él hubiera muerto ahí.
Wenn Roberta von dem Moment im Restaurant erzählt, wird klar, diese Entscheidung von Juan für sie in diesem Augenblick, also diese Entscheidung, mit ihr mitzugehen, hat den Ausgang ihres Schicksals bestimmt. Ein unbewusster Moment, der die beiden gerettet hat, wird zu einer Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ja, und dann laufen sie ein Stück nebeneinander her. Roberta will antworten. Was ist mit dieser anderen Frau? Beharrt sie. Juan nimmt ihre Hand, will sich aber lieber auf eine der Bänke im Schatten setzen, wo sie es gemütlich haben, als weiterzulaufen. Er will ihr in Ruhe alles erklären. Aber Roberta will es ihm nicht so leicht machen, läuft entschlossen weiter. Und Juan stolpert hinterher.
Juan versuchte, mich zu beschwichtigen. Es ist vorbei mit der anderen, ehrlich. Ich habe die ganze Zeit nur an dich gedacht. Du bist meine Einzige, mein Engel und so weiter. Und während wir wild diskutierten, merkten wir nicht, dass wir uns immer mehr von der Stadt entfernten. Und wir wollten natürlich auch für uns sein, weil wir verliebt waren.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein kleiner Streit, Robertas Stolz und der starke Wunsch der beiden, sich zu versöhnen. All das führt dazu, dass sie weiterlaufen, vertieft in ihrer Diskussion. Sie in ihren Stöckelschuhen, er leicht torkelnd in der Nachmittagssonne. Ja, und dann klettern sie einen Hügel hinauf. Und endlich sind sie allein. Alles ist wieder gut und Roberta fühlt sich wie im siebten Himmel. Das klingt wie eine Filminszenierung. Die beiden versöhnen und küssen sich auf einem Hügel vor der prächtigsten Berglandschaft, die man sich nur vorstellen kann. Und dann ist es da, dieses Dröhnen aus der Ferne. Sie blicken hoch zum Huascarán.
In diesem Moment erscheint der Terremoto.
Erst bebte die Erde, dann löste sich diese gewaltige Lawine vom Huascarán. Und während sie sich in Bewegung setzte, konnte man sehen, wie sich ihr Volumen vergrößerte und sie sich ihren Weg Richtung Stadt bahnte. Ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte.
Wir sehen, wie der Berg sich bewegt. Ganz oben explodiert und wie dann ein starker Rauch aufsteigt.
Das Dröhnen wird immer lauter, die Nebelschwaden aus Schutt und Sand immer dichter.
Corríamos y corríamos y cuando él me dice no corras.
Wir laufen und laufen. Dann ruft Juan mir zu, lauf nicht. Das ist das Ende. Lass uns hier sterben. Er wirft sich auf die Knie und fängt an zu beten. Eine riesige graue Wolke, die Bäume und Häuser mit sich reißt, rollt auf uns zu. Ich halte kurz inne und denke, dass sie mich erfasst. Doch dann packt mich der Gedanke, wenn ich schon sterben soll, dann fliehend. Ich werde doch hier nicht auf den Tod warten. Nein, schreie ich, laufe weiter.
No le voy a esperar a la muerte. No, le dije, yo corro.
Es sind Minuten des Horrors, sagt Roberta rückblickend. Minuten der absoluten Orientierungslosigkeit. Straßen spalten sich, Steine fliegen durch die Luft, überall Staub und Rauch. Sie kann kaum etwas sehen, sie gerät in Panik. Wird der Boden sie verschlingen, sie in den Abgrund ziehen? Kurzzeitig glaubt sie sogar, Juan verloren zu haben. Ihr letztes Bild von ihm war ja, wie er sich auf die Knie warf und anfing zu beten. Doch plötzlich, wie durch ein Wunder, spürt sie ihn in all dem Dröhnen, Tosen, Beben wieder neben sich. Und dann irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, sagt Roberta, lässt das Dröhnen langsam nach. Völlig außer Atem, verschwitzt und dreckig, schleppen sich die beiden zurück Richtung Yungay. Je näher sie kommen, desto krasser wird das Bild. Sie können nicht fassen, was sie da schließlich vor Augen haben. Dort, wo kurz vorher eine ganze Stadt gestanden hat, ihre Stadt, da ist auf einmal nichts als Zerstörung. Ein Schlachtfeld, tot.
Había extremidades, un brazo por aquí, una pierna por allá, una cabeza, así, horrible, en el lodo.
Überall lagen Körperteile, ein Bein hier, ein Arm da oder ein Kopf verteilt im Schlamm.
Manche liefen total verwirrt herum. Hast du meine Mutter gesehen? Hast du meine Schwester gesehen? Es war ein Schluchzen, sich in die Arme nehmen, weinen. Juan wurde schwarz vor Augen. Ich konnte ihn gerade noch festhalten und meinte, komm, mein Lieber, reiß dich zusammen. Was mache ich, wenn du in Ohnmacht fällst?
Roberta hat Glück. Da ihr Haus etwas außerhalb der Stadt liegt, überleben einige aus ihrer Familie. Doch von Juans Angehörigen und Freunden überlebt kein einziger. Seine Frau ist tot, seine Kinder, seine Eltern, seine Geschwister. Seine Freunde, mit denen er gerade noch beim Mittagessen gegessen hat, alle sind sie tot.
Niuno, ni siquiera un sobrino. Nada, nadis. Todos cayeron ahí.
Von den knapp 20.000 Einwohnern Yungays überleben etwa 90. Roberta erzählt mir von einem besonders tragischen Detail der Katastrophe, von den vielen Kindern aus der Stadt, die sich an diesem Sonntagnachmittag in dem örtlichen Stadion befinden, etwas außerhalb der Stadt.
Sí, había un circo en el estadio.
Im Stadion hatte ein Zirkus aufgeschlagen und es gab an dem Sonntag eine Vorstellung. Eltern hatten ihre Kinder mit der Nanny oder einer anderen Mutter mitgeschickt. Die Geröllmassen schoben sich durch die Eingangstür des Zirkuszelts rein, wie ein Ungeheuer. Viele Kinder sind schreiend in eine Ecke gelaufen. Und genau vor dieser Ecke hat die Mure Halt gemacht. Nur wegen der Zirkusvorstellung an diesem 31. Mai überlebten mehr Kinder als Erwachsene.
Gracias a ese circo se salvaron mucha gente. No más niños que adultos.
Viele dieser Kinder werden Waisen. Weitere Überlebende gibt es auch an einem anderen Ende der Stadt, da wo der Friedhof liegt, auf dem Hügel mit der großen weißen Christusfigur.
Der Hügel mit dem Friedhof bestand aus 3 Ebenen und die Lawine gelangte bis zur 2. Ebene. Als ich mir das im Nachhinein anschaute, konnte ich sehen, wie hoch die Geröllmassen gestiegen waren. Da war zum Beispiel eine Frau, die mit ihrer Mutter zum Friedhof gerannt ist. Sie waren kurz davor, sich zu retten, aber dann konnte die Mutter nicht mehr laufen. Sie war eine alte Frau. Sie sagte zu ihrer Tochter, lass mich los und rette dich. In dem Moment erfassten die Schlammmassen die Mutter. Sie starb, während ihre Tochter überlebte. Auf dem Friedhof ist deshalb ein kleines Mausoleum aufgebaut, auf dem steht, Tochter, lass mich los und rette dich.
In den folgenden Tagen warten Roberta und Juan zusammen mit anderen Überlebenden auf Hilfe. Sie versuchen, so gut es geht, die Verletzten zu versorgen.
Nach 3 Tagen begannen die Leichen und die Verletzten zu stinken. Zum Glück gab es einen Arzt. Er schickte uns los. Wir sollten nach Wasser suchen. Doch das Einzige, was wir fanden, war eine braune Brühe. Wir haben das Schmutzwasser gekocht, um die Verletzten zu versorgen. Irgendwann kamen dann endlich die Hubschrauber, haben erst die Schwerverletzten mitgenommen. Es dauerte alles ewig. Es liefen einige herrenlose Tiere umher, die irgendeiner schlachtete und zum Essen verteilte. Am traurigsten war es, die Kinder zu sehen. Da war ein 3 Monate altes Mädchen, das von seiner Nanny gerettet worden war. Doch es gab weder Milch, Zucker noch Wasser. Es gab nichts.
Una niña de 3 meses que solamente salvó con la empleada. No había leche, no había azúcar, no había agua, no había nada.
Nun sitze ich hier vor Juan und Roberta Jahrzehnte später vor den 2 Liebenden aus Yungay. Sie haben überlebt. Sie sind zusammengeblieben. Sie haben geheiratet und 3 Kinder großgezogen. Sie haben sich in der Nähe eine neue Existenz aufgebaut. Ein Wunder, denke ich. Sie haben so ein Glück gehabt.
Ja, pues nos hemos pensado sería un nuevo hogar acá. Tengo tres hijos. Nueva vida, nuevas proyecciones.
Wenn Juan an die alte Heimat denkt, bekommt er einen wehmütigen Gesichtsausdruck. Juan sagt, das alte Yungay ist hübscher gewesen, viel hübscher. Die Häuser hier im neuen Yungay dagegen sehen aus wie lieblos, schnell hochgezogene Pappkartons. Das ist ein schmuckloser Platz, an dem Motorradtaxis auf Kundschaft warten. Bei jedem Satz, bei jeder Geste von Juan schwingt Nostalgie mit.
Yungay era un pueblo muy adelantado, se puede decir, ¿no? Para esa época.
Die alte Stadt Yungay war ihrer Zeit voraus. Von den drei Provinzen hier war sie am fortschrittlichsten. Die Menschen waren sehr fleißig und genossen die Vorzüge ihrer Stadt. Yungay hatte schon 1970 eine Kreditbank. Wir waren damals die Ersten, aber jetzt sind wir die Letzten. Es gibt keinen Fortschritt mehr. Es fehlt an Orientierung, an Richtlinien, an Bildung.
Falta Orientierung, falta Instruktion, falta Education.
Juan ist mittlerweile 79 Jahre alt. Er hat hier einen Laden, in dem er so Fenstergläser, Schrauben und Ähnliches verkauft. Und Roberta führt ein Hotel. Das ist ein dreistöckiger, fensterloser Betonbau mit kleinen Zimmern und dunklen Gängen. Ja, den Alltag, den sie beschreiben, klingt eher trostlos.
Ha perdido por completo. Ya todo es distinto. Desde que ha pasado el terremoto.
Es ist anders als früher. Seit dem Erdbeben steigen Touristen nur in der größeren Stadt Huaraz ab. Es kommen zwar noch einige peruanische Touristen aus Lima oder anderen Orten her, aber das alte Yungay wurde auch gut von ausländischen Bergsteigern besucht. Doch die bleiben jetzt weg. Alle Hoteliers beklagen sich über zu wenig Gäste.
Todos los hoteleros se quejan de que no tenemos turismo extranjero, pues solo nacional acá en Yungay.
Das neue Yungay ist nicht vergleichbar mit der alten Stadt, aber die gewaltigen Berge sind auch hier zu sehen, auch von Robertas Hotel aus. Schön und schaurig stehen sie da und rufen bei Juan und Roberta natürlich immer wieder Erinnerungen wach. Ich denke mir, mit dem Untergang von Yungay ist nicht nur ein kleines Paradies von der Landkarte verschwunden, sondern auch der Entstehungsort einer großen Liebe.
Weil sie sich lieben, sind Roberta und Juan mit dem Leben davongekommen. Tini von Posa hat die beiden im neuen Yungay getroffen. Geschichten vom Überleben gibt es heute in der 100. Und tatsächlich ist ja Überleben ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Niloufer El-Hami ist hier Redakteurin der Sendung. Wir tun ja viel dafür, Nilo, um den Tod irgendwie unwahrscheinlicher zu machen in unserem Leben. Und das, obwohl wir ja hier in Deutschland diesbezüglich es eh gut haben, muss man sagen. Also viele Risiken haben wir hier gar nicht, die meisten Menschen auf der Welt eben haben. Was weiß ich, Hunger, dreckiges Wasser.
Ja, oder Malaria oder andere Krankheiten, ne, die hier nicht mehr tödlich sind, weil wir Medikamente haben.
Also eigentlich ein optimales Umfeld, um zu überleben. Und trotzdem kaufen wir uns natürlich noch einen Fahrradhelm. Und ich war neulich bei der Früherkennung beim Arzt, der sich die Muttermale angeguckt hat.
Ja, das muss ich auch machen.
So,
ja.
Wir essen gesund und öko. Was weiß ich, Superfood schmeißen wir in uns rein wie Chiasamen. Wir versichern uns gegen jeden Scheiß. Und trotzdem haben wir ja Angst vorm Sterben. Oft auch so Angst vor sehr unwahrscheinlichen Dingen, wie zum Beispiel Terroranschläge. Das ist tatsächlich, sagen ja Statistiken, die größte Angst der Deutschen.
Ja, und dann hört man ja, dass es so oft um Risikobewertung geht, ne? Aber ich finde, die Geschichten, die wir in dieser Sendung hören, die zeigen ja vor allem auch bei den Superprofi-Tauchern und Bergsteigern, die wir auch gleich hören werden, dass wir trotzdem nie alle diese Risiken hervorsehen können. Dass wir, selbst wenn wir alle Schritte kennen und alle möglichen Szenarien irgendwie bedacht haben, trotzdem nie hundertprozentig geschützt sind und dass wir, wenn wir über Leben und Tod sprechen, manchmal akzeptieren müssen, wie unglaublich sinnlos nah beieinander diese zwei Sachen sind, ne? Leben und Sterben und, oder was heißt denn sinnlos? Es ist einfach so, es ist Natur halt.
Also du meinst Zufall sozusagen?
Ja, oder, also Ich sag mal, mein Vater ist Arzt und er erzählt mir immer wieder so diesen Ausdruck um ein Haar, ne? Also dass der Grat zwischen Leben und Tod so schmal, so verletzlich, so zerbrechlich ist, dass eigentlich bleibt einem ja, finde ich, nichts übrig als Demut, oder? Wenn man das kapiert hat. Und mein Vater erzählt da manchmal auch, dass er tagtäglich erlebt, wie Menschen zum Teil sinnloserweise sterben, weil Krankenwagen ein paar Minuten zu spät kommen.
Weil
oder
irgendwo jemand im Weg gestanden hat mit seinem Auto oder was auch immer.
Oder weil irgendein Keim in einem perfekt gesunden Körper unentdeckt bleibt, was auch immer, und dass man deshalb stirbt. Aber auch umgekehrt, dass wir manchmal dann überleben, wenn wir wirklich gar nicht hätten überleben dürfen oder können, wie eben zum Beispiel Roberta und Juan, die einfach ein paar hundert Meter weiter weg waren, als die Lawine kam.
Weil sie zusammen sein wollten, weil sie dahin gerannt sind. Ja. Oder wie Herbert Nitsch. Der hatte, den hören wir gleich, der hatte seinen Weltrekordversuch im Freitauchen minutiös geplant. Es ging darum, ohne Sauerstoffflasche auf 253,5 Meter zu kommen, in einem Atemzug. Und eigentlich ging dabei auch alles gut. Trotzdem ist er 2012 bei diesem Versuch fast gestorben, weil eben ein Fehler gemacht wurde. Die Folge dieses Fehlers: multiple Schlaganfälle, und die spürt er noch heute. Artikulationsprobleme hat er noch immer, manchmal Wortfindungsstörungen. Trotzdem erzählt er uns gleich, wie das war bei diesem Unfall und wie er sich ins Leben zurückgekämpft hat. Ein Atemzug. Mit einem Atemzug kann ich vielleicht 3-4 Sätze sprechen. Mit einem Atemzug kann ich, keine Ahnung, ich habe es nie wirklich gestoppt, 40 Sekunden vielleicht tauchen. Herbert Nitsch kann mit einem Atemzug 9 Minuten unter Wasser bleiben. 253 Meter tief tauchen. Konnte, muss man sagen. Denn als der Apnoe-Taucher aus den 253 Metern wieder aufgetaucht ist, wurde er ohnmächtig und erlitt multiple Schlaganfälle. Am 6. Juni 2012 war das. Ein Weltrekordversuch, lange und intensiv vorbereitet, Ziel, den eigenen Weltrekord von 214 Metern zu überbieten. Vor der griechischen Insel Santorin ließ sich Herbert Nitsch von einem speziellen Schlitten in die Tiefe ziehen. Als er auftauchte, war alles anders. Die Ärzte sprachen von Rollstuhl, schweren, dauerhaften Schäden im Hirn. Herbert Nitsch ist knapp mit dem Leben davongekommen. Ich bin mit Herbert jetzt über Skype in Nizza verbunden. Hallo Herbert.
Hallo, freut mich.
Wie geht es dir heute, 4 Jahre später? Du sitzt nicht im Rollstuhl, aber welche Folgen dieser Schlaganfälle spürst du noch?
Einige. Leider im Wasser keine, Gott sei Dank. An Land sehr wohl Koordination, Artikulation und Balance.
Wir wollen gleich über diesen Tag sprechen, diesen 6. Juni 2012, wo du runtergegangen bist auf diese Tiefe. Aber vorher wollte ich von dir wissen, wie du überhaupt zum Apnoe-Tauchen gekommen bist. Denn das ist ja, eine wirklich krasse Sache, körperlich eine wahnsinnige Leistung.
Ja, es war ein reiner Zufall eben, dass ich auf Scuba-Tauch-Safari war in Ägypten und die Airline mein gesamtes Equipment verschlampt hat. Ich deswegen dann dort nur schnorcheln unterwegs war, mit Kamera und abgelenkt war vom Eigentlichen. Und das Luftenhalten beim Schnorcheln war so, ich war beschäftigt damit, das Foto zu machen und unbewussterweise dabei trainiert. Und später dann hat mich ein befreundeter Taucher aufmerksam gemacht, dass es eigentlich Weltrekord ist zum Freitauchen. Und ich habe gesagt, was ist Freitauchen? Weil ich kannte das gar nicht.
Moment, ganz kurz, Herbert. Das heißt, du bist da mit der Kamera unten rumgetaucht und hast die Zeit irgendwie vergessen. Und das war schon eine wahnsinnige Leistung, ja?
Ja, dadurch, dass ich das tagelang mehrere Stunden gemacht habe, habe ich unbewussterweise trainiert dafür, immer länger und immer tiefer tauchen können.
Und dann kam der Punkt, wo du von dem Kumpel angesprochen wurdest und es professionalisiert hast direkt und direkt eingestiegen bist?
Es war eigentlich nur ein Hobby. Ich habe das neben dem Beruf gemacht. Und der hat aber gemeint, eben kauf da ordentliche Flossen und probier das. Und mach einen österreichischen Rekord im Freitauchen. Die österreichischen Freitaucher waren am Anfang nicht so amüsiert darüber, über mein Können. Und deswegen bin ich dann gleich zur internationalen Szene, hier in Nizza eigentlich, gestoßen und habe dann eben ein Jahr später dann meinen ersten Weltrekord direkt aufgestellt.
Nach einem Jahr. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ging recht schnell.
Dann kamen aber ja auch Jahre von Training, ne? Also du hast ja tatsächlich deinen Körper, kann man so sagen, optimiert, um eben auch in diese wahnsinnigen Tiefen zu kommen, so lange eben unter Wasser bleiben zu können. Da ist richtig viel Technik dabei, Atemtechnik, und tatsächlich ist es so, dass dein Lungenvolumen unfassbar viel größer ist als zum Beispiel meins.
Ja, aber ich habe das nicht von Anfang an gehabt, sondern bewusst trainiert, dass man das Maximalvolumen steigern kann ordentlich durch Luft nachpressen in die Lunge mit einer speziellen Technik.
Das sieht so aus, als ob du Luft schluckst, ne?
Genau. Dass man, es wird auch genannt Karpfen oder Packing, dass man Luft mit dem Mund schluckt und nach unten drückt, aber eben nicht in den Magen, sondern in die Lunge. Und dadurch eben die Lunge dehnt und langsam sich das steigern kann. Ich bin gekommen von 7 auf ungefähr 10 Liter mit normaler Einatmen und von 10 Liter mit der Technik noch einmal auf 15 Liter.
Zum Vergleich, was hat ein normaler Mensch für ein Lungenvolumen?
Ja, 6 bis 7 Liter.
Wahnsinn. Kommen wir jetzt mal zu dem 6. Juni. Du wolltest ja da schon deinen eigenen Weltrekord brechen an diesem Tag. Wusstest, dass das ein, sehr ehrgeiziges Unternehmen ist. Wie hast du dich auf diesen Tag vorbereitet?
Ja, es war eine lange Vorbereitung. Eben auch technisch, das Equipment, Infrastruktur, Behörden und so weiter. Und den Körper immer wieder feingetuned, dass mein Training eben speziell immer darauf abgestimmt wurde für generelles Tieftauchen, eben auch für das No Limit.
No Limit heißt eben so tief es geht.
No Limit ist eine eigene Disziplin von ungefähr 8 mit Gewicht runter mit der Maschine, einem sogenannten Tauchschlitten, und mit Auftrieb von Luft nach oben.
Also du musst nicht selber runterschwimmen, sondern wirst eben runtergezogen. Nur hast du dich wahnsinnig darauf vorbereitet, bist wahnsinnig erfahren gewesen, als du dann angetreten bist, diesen eigenen Weltrekord zu knacken. Wie sahen denn die Sicherheitsvorkehrungen aus?
Es wurde eben genau geplant, was gemacht wird, wenn etwas schiefgehen sollte. Sprich, Sicherheitsboot, der Sicherungstaucher, dass sie mich gleich nach oben bringen, ins Boot bringen, vom Boot an Land, von Land mit der Ambulanz eben zum Flughafen, Flugzeug nach Athen zur Druckkammer.
Also das heißt, der Rettungsplan war schon vorher ganz klar. Der Tauchgang selber hat ja dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Also du bist wie geplant mit dem Schlitten runter. Vorher hast du dein Lungenvolumen gesteigert, bist auch den Weltrekord getaucht. Dann ist es aber beim Auftauchen schiefgegangen. Was ist da schiefgegangen?
Ja, aufgrund von Tiefenrausch bin ich eingeschlafen. Es ist schwierig zu verstehen, warum man einschläft unter Wasser. Man muss sich aber vorstellen, dass Tiefenrausch ist zu verstehen wie Alkoholrausch. Und das gepaart mit super entspannt sein, was man sein muss beim Freitauchen an sich, um maximale Leistungen zu erbringen, hat dazu geführt, dass ich eingeschlafen bin.
Das heißt, du warst wirklich so entspannt und so ruhig, dass du richtig weggenickt bist. Also es ist jetzt keine Ohnmacht oder sowas wegen Druck, sondern einfach eingeschlafen.
Einfach eingeschlafen, ja. Beim Auftauchen auf ungefähr 80 Meter. Und der Tauchschlitten ist dann mit mir automatisch auf 24 Meter stehen geblieben. Die Sicherungstaucher, die entgegenkommen sind, haben mich regungslos vorgefunden. Aber ich bin sofort aufgewacht. Ich habe dann gleich nach dem Seil gegriffen, um den Dekompressionsstopp zu machen.
Da muss ich jetzt nur kurz einhaken. Ja. Dieser Dekompressionsstopp ist total wichtig, um eben Schäden zu verhindern beim Auftauchen. Man darf nicht direkt hoch.
Es ist so, dass ich einen Dekompressionsstopp einlegen muss, dass man dem Körper Zeit gibt, abzugasen. Weil es bildet sich Gas im Blut, die langsam wieder ausperlen müssen.
Die Folge sonst wäre, dass diese Gase eben im Blut wären weiterhin und dort Schäden verursachen können.
Genau, das verstopft die Blutzufuhr und gewisse Areale vom Körper oder auch Hirn unterversorgt werden.
Das ist dann die Dekompressionskrankheit.
Genau.
Und genau das ist dir passiert, weil dieser Stopp nicht eingelegt wurde. Die Kollegen haben gedacht, du bist ohnmächtig und wollten das Richtige tun, dich sofort an die Oberfläche bringen, damit eben dieser Rettungsweg, den ihr schon vorgeplant hattet, eingehalten werden kann.
Ja, die haben mich dann gleich nach oben gebracht. Dass ich stoppen wollte, haben die nicht beachtet, weil sie glaubten zu wissen, dass ich aufgetaucht werden muss. Aber mir war klar, dass ich wieder runter muss. Ich bin sofort nach dem Auftauchen wieder runter mit Sauerstoff, um eine Deckelkrankheit zu reduzieren. Und während ich dort gehangen bin, auf 10 Meter mit Sauerstoff, ist nach einer Viertelstunde ungefähr die Deckelkrankheit eingetreten.
Wie hast du das gemerkt?
Teile vom Körper sind zuerst eingeschlafen, dann komplett regungslos, bewusstlos, gelähmt. Und mir war sehr schwindelig und dass ich dann eben gemerkt habe, es wird immer schlimmer. Wir müssen das Ganze abbrechen, dass die Rettungskette in Aktion treten.
Das heißt, du bist dann in ein Krankenhaus gekommen. Hast du das überhaupt noch mitbekommen oder war dann irgendwann die Dekompressionskrankheit so schlimm, dass du bewusstlos warst?
Ich habe das nur teilweise in Erinnerung. Und ich war dann im Spital in Athen großteils in künstlichem Koma, eine Woche lang.
Das ist typisch bei Schlaganfallpatienten, dass sie ins künstliche Koma versetzt werden.
Ja, wenn es zu kritisch ist, um sie besser zu behandeln können. In meinem Fall waren eben viele Schlaganfälle der Fall.
Nun war ja die Rettungskette dafür gestaltet worden, dass du möglichst schnell in eine Druckkammer kommst. Warst du dann im Krankenhaus auch in so einer Druckkammer?
Ja, nach ein paar Stunden kam ich in die Druckkammerbehandlung. Ein paar Stunden sage ich deswegen so, weil eigentlich wäre jede Minute wichtig. Und den Ärzten war wichtig, das Ganze zu untersuchen, zu verstehen. Teilweise auch verständlich natürlich.
Also zu verhindern, dass diese Bläschen, die im Blut entstanden sind, Schäden anrichten können. Nur haben diese Bläschen Schäden angerichtet. Und es gab diesen Fehler in der Rettungskette. Es gab den Fehler, den vielleicht Ärzte gemacht haben bei der Behandlung. Welche Folgen haben dir dann die Ärzte, als du vielleicht wieder beim Bewusstsein warst, aus dem künstlichen Koma aufgewacht bist, genannt? Also was haben die Ärzte für eine Prognose für dich abgegeben?
Ja, ich war eigentlich wie ein Gemüse und folgedessen haben die Ärzte eigentlich hinter meinem Rücken gesprochen und ich habe da deutlich gehört, dass ich für mein Leben lang ein Gemüse bleibe und im Rollstuhl bleibe. Und ich habe da nach und nach gemerkt, dass es eigentlich besser geht als erwartet, dass ich die ganze Reha selber in die Hand nehmen muss, weil die Reha war ausgelegt für einen Standardpatienten. Und als Freitaucher kennt man seinen Körper sehr gut und weiß genau, was man wie beeinflussen kann. Ich muss da raus aus Reha-Zentrum, um das selber zu machen.
Also gegen den Rat deiner Ärzte hast du die Sache selber in die Hand genommen. Wie war dein körperlicher Zustand da? Also konntest du selber das Krankenhaus laufend verlassen? Und wie schnell ging es dann besser, als du dich selber um die Reha gekümmert hast?
Es waren eben alle Ärzte, alle gegen mich, gegen mein Vorhaben. Freunde und Familie waren auch dagegen, dass ich die Reha verlasse. Aber nichtsdestotrotz, nachhinein betrachtet, war das meine beste Entscheidung überhaupt. Dass ich nach Hause gegangen bin, oder mit dem Rollator eigentlich. Dass ich nicht nur Ausdauersport gemacht habe wieder, sondern einfache Balanceübungen auf einem Bein stehen oder auch Gedächtnisübungen, um Gehirn zu fordern.
Wie schnell warst du denn dann wieder im Training? Wie lange hat es gedauert, bis du wieder richtig lange oder richtig tief getaucht bist?
Ich war schnorcheln nach einem Jahr, aber Tieftauchen 2 Jahren.
Das ist ja unglaublich. Also du hast gerade beschrieben, du bist als jemand, der nur am Rollator gehen konnte, aus der Reha rausgegangen. Und dann ging es so schnell, dass du wieder im Wasser warst. Wie kannst du dir das erklären?
Ich kann mir das einfach so erklären, dass man eben, wenn man wirklich an sich arbeitet, wie ein Sportler und als Freitaucher versucht man eben auch Körper, wirklich genau die Abläufe zu verstehen vom Körper, dass man sich wirklich entspannt. Nicht nur körperlich, sondern auch mental entspannt. Ich glaube, das ist etwas, was ein Otto-Normalverbraucher vielleicht weniger versteht und weniger verstehen möchte.
Also hat dir deine Erfahrung als Apnoe-Taucher dabei geholfen, wieder fit zu werden? Das ist gar keine Frage. Rückblickend, würdest du sagen, du hast an diesem 6. Juni 2012 Glück gehabt, dass du überhaupt die Sache überlebt hast?
Glück gehabt, dass ich überlebt habe, ja. Aber es war eben nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar, weil das, was passiert ist, noch nie passiert ist.
Hat dich denn der Unfall verändert? Mal abgesehen von den körperlichen Problemen, die noch bleiben, die du beschrieben hast.
Zwangsläufig habe ich mich eingebremst, dass ich eben das Leben nicht nur im Schnellzugtempo erlebe, sondern wirklich bewusst langsamer werden musste und auch dadurch das große Bild sehe und bewusster lebe, sagen wir so.
Was machst du denn jetzt in deinem Leben?
Ich habe jetzt gerade fertiggestellt meine Autobiografie, die in den nächsten Monaten veröffentlicht wird. Abgesehen davon bin ich damit beschäftigt, ein Boot zu konstruieren, ein Boot zum drauf leben, mit Solarantrieb und aber auch mit Lenkdrachen automatisch gesteuert. Und abgesehen davon bin ich seit längerer Zeit, schon seit 3 Jahren, am Advisory Board von Sea Shepherd, einer Non-Profit-Organisation, die sich einsetzt für den Schutz der Meere. Weil als Freitaucher habe ich über die Jahre gesehen, wie die Meere überfischt werden, die sinnlos Hai getötet werden, Wale getötet werden. Und deswegen bin ich stolz darauf, am Advisory Board zu sein für Sea Shepherd, um den Schutz der Meere bewusst zu machen.
Das Meer, also immer noch Mittelpunkt im Leben von Herbert Nitsch. Wie oft bist du in der Woche im Wasser, vielmehr unter Wasser?
Es ist unterschiedlich, wenn ich das Meer da habe, dann bin ich kaum rauszubekommen. Dann verbringe ich Zeit zum Essen am Land und zum Schlafen. Ansonsten, wenn ich nicht am Meer bin, geht mir das Meer auch nicht so ab, obwohl ich dem entgegenstrebe, auf dem Boot zu leben und wirklich Zeit zu haben dafür.
Und ich bin mir sicher, dann werden wir uns nochmal sprechen.
Unter Wasser.
Unter Wasser. Das ist eine gute Idee. Wir blubbern uns ins Mikrofon. Okay, Herbert Nitsch, danke für das Gespräch und alles Gute.
Ich danke. Alles Gute. Wiederhören.
Mit dem Wingsuit von Bergen springen, in unfassbare Tiefen tauchen ohne Sauerstoff, Riesenwellen surfen. Bei den meisten Extremsportlern fragt man sich ja schon, sind die wahnsinnig oder irgendwie doch lebensmüde? Wenn man aber genau hinschaut, dann merkt man, die meisten von denen sind Vollprofis, bereiten sich Jahre vor, körperlich, mental, logistisch, versuchen jedes Risiko, so gut es geht, zu minimieren. Sie setzen auf Können und auf keinen Fall auf Glück. Das ist auch in der nächsten Geschichte so. David Göttler aus München und Kazuya Hiraide aus Tokio sind Vollprofis, Top-Bergsteiger. Sie wollen eine Route klettern, die vor ihnen noch nie jemand versucht hat. Die eisige Nordwand der Amadablam im Himalaya. Die beiden haben alles richtig gemacht, sind mit dem Leben davongekommen und trotzdem gescheitert. Wolfgang Schiller erzählt ihre Geschichte.
Die Amadablam ist so etwas wie das Matterhorn des Himalaya.
Die Amadablam ist sicher einer der formschönsten Berge, die es auf unserem Planeten gibt.
Eine Pyramide, 6814 Meter hoch, die nach 4 Seiten gleichmäßig steil abfällt. Eines der Wahrzeichen der Kumbu-Region in Nepal. Mit einer atemberaubenden Aussicht auf die anderen Wahrzeichen, den Everest oder den Lhotse.
Deswegen ist sie so berühmt, deswegen wollen da so viele hin und deswegen war auch bei mir immer der Wunsch da, irgendwann mal auf die Amadablam zu steigen, irgendwann eine Tour an der Amadablam zu machen.
Die Amadablam ist einer der beliebtesten Berge des Himalaya. Nur auf dem Everest und dem Cho'uyo waren noch mehr Menschen. Die Nordwand der Amadablam allerdings ist bisher überhaupt nur 2-mal bezwungen worden. David Göttler und Kazuya Hiraide wollen die Dritten sein, auf einer neuen Route.
Zu dem Zeitpunkt gab es eine Tour durch diese Wand und wir haben gesagt, da ist noch Potenzial für eine neue Tour und das war unser Ziel, eben durch diese 1800 Meter hohe Wand. Das ist sehr vergleichbar mit einer Eiger Nordwand zum Beispiel.
Eine Wand, das ganze Jahr ohne Sonne, in weiten Teilen von Eis überzogen, ständig Lawinen, Schneerutsche, Steinschlaggefahr. Es gibt nicht viele Bergsteiger, die so etwas überhaupt klettern können. David, der erfahrene Bergführer aus München, und Kasuya, der im Jahr zuvor die höchste Auszeichnung im Bergsport, den Pio de Dor, erhalten hat, gehören zweifelsfrei dazu. Trotzdem würde man meinen, so eine schwere Tour, wo man auf Leben und Tod aufeinander angewiesen ist, die klettert man nur mit einem vertrauten Bergpartner. Aber David und Kasuya sind zum ersten Mal gemeinsam unterwegs, damals im Herbst 2010. Es hat sich eher zufällig ergeben.
Wir haben uns 1,5 Jahre davor kennengelernt in Pakistan und ich bin gerade vom erfolglosen Versuch am K2 mit der Gerlinde Kaltenbrunner rausgegangen und er war mit Veikka Gustafsson, das ist ein finnischer Bergsteiger, mit dem ich schon mal zusammen unterwegs war an einem 8000er, mit dem wir eher am G2, glaube ich, oder Broad Peak damals, er hat uns vorgestellt und wir haben uns sofort gut verstanden und wir haben genau dasselbe Alter, wir haben dieselben quasi Hobbys in dem Sinne, dass wir beide auch kamerabegeistert sind und man hat sofort gespürt irgendwie, dass das irgendwie passt als Team.
David hat mir damals Tipps gegeben für den Gaurishankha, einen 7000er in Nepal. Er hatte den Berg damals gerade erst bestiegen.
Es ist nicht leicht, Kasuya Hiraide zu interviewen. Er ist fast das ganze Jahr im Himalaya unterwegs. Also habe ich ihm per E-Mail Fragen auf Englisch geschickt. Er hat auf Japanisch geantwortet. Das ist die Übersetzung.
Ich war mehr von der Idee angezogen, mit jemandem aus einem anderen Land zu klettern. Der Berg war für mich nicht so wichtig.
David und Kasuya bereiten sich gewissenhaft vor. Trainieren Kraft, Ausdauer, Technik, besprechen, was und wie viel sie an Ausrüstung brauchen und planen die neue Route, auf der sie die Wand bezwingen wollen. Kasuya in Tokio, David in München.
Erstmal einfach auf dem Papier eben. Ich habe super gute Bilder von der Wand und dann studiert man diese Bilder und man lernt im Laufe quasi so einem Bergsteigerlebens irgendwie auch diese Bilder zu lesen. Ist wie eine Straßenkarte für uns, ja, wo man sieht, okay, hier könnte eine Verbindung sein von dem einen Schneefleck zum anderen und hier könnte es ein bisschen schwieriger sein und hier müssen wir irgendwie Eis klettern und dann könnte man hier über diese Rampe zu dem Punkt kommen und so weiter. Und so hat man so eine Idee quasi und die muss man dann, wenn man vor Ort ist, mit dem Fernrohr, mit den aktuellen Verhältnissen eben anpassen.
Mitte Oktober mieten sie sich in einer Lodge in Chukung gegenüber der Amadablam ein. Sie machen ein paar leichtere Touren, um sich an die Höhe zu gewöhnen, prüfen die Schneeverhältnisse auf benachbarten Bergen und am Fuß der Wand. Und sie haben keine Bedenken, der Schnee ist gut und hart.
Ganz unten in der Wand, wo überhaupt keine Sonne hinkommt, der Wind überhaupt nichts eigentlich macht, wenn da der Schnee kletterbar ist, in dem Sinne, dass er hart genug ist, dann wird er weiter oben, so war unsere Überlegung, immer fester, weil dort dann mehr Wind ist, mehr Sonne, mehr Wärme reinkommt und dadurch einfach der Schnee besser umgewandelt wird. Und wenn ich im Nachhinein jetzt darüber nachdenke, fällt es mir schwer, da einen Fehler zu sehen. Und wenn ich nicht wüsste, was am Ende eben passiert ist, dann würde ich fast jedes Mal sagen, Logo, probier mir wieder irgendwie.
Das ist ihr Plan. Sie wollen durch die Wand zum Nordgrat klettern und auf diesem dann die letzten Höhenmeter zum Gipfel aufsteigen. Runter wollen sie auf der anderen Seite des Berges über den gut gesicherten und vielbegangenen Normalweg. Anfang November ist auch das Wetter endlich gut genug. Mindestens 5 Tage soll es klar und stabil bleiben. Sie verabschieden sich von ihrem Wirt und steigen zum Wandfuß auf. Dort schlagen sie ihr Zelt auf. Am nächsten Morgen geht es los.
Wir hatten vom Tenzing so Räucherstäbchen und so heiligen Reis und so 4 Bilder, die ich jetzt immer noch habe, von Lamas eben so als Talisman eben. Und der Tenzing hat uns noch am Tag davor gesagt, ja, wir müssen auf alle Fälle eben diese Reiskörner jedes Mal unter unser Zelt irgendwie oder ins Zelt zu 2, 3 reinlegen und immer so in die Luft schmeißen und dann diese Räucherstäbchen irgendwo unten am Wandfuß noch anzünden. So eine kleine Pusche heißt es eben machen. Und das haben wir eben gemacht und dann sind wir eingestiegen.
Es ist der 4. November 2010. Es ist kalt und klar.
Wir sind aber genial gut vorangekommen. Wir sind wirklich so am laufenden Seil, sagt man quasi, dass wir nicht immer Standplatz gemacht haben, sondern oft einfach so Zwischensicherungen und dann weitergeklettert sind, sodass wir schneller höher gekommen sind.
Es ist von vornherein klar, dass sie die Wand nicht in einem Tag durchsteigen werden. Schon vorher haben sie sich auf Fotos Stellen ausgeguckt, die für ein Biwak geeignet wären. Eine Rinne, ein Sims, irgendetwas, wo die Wand mal etwas flacher sein könnte.
Und sind immer zu den Stellen hingekommen und dann war das aber wieder steil und wieder kein Platz und sind immer weiter geklettert und irgendwann habe ich zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt halt irgendwas nehmen, weil es wird einfach zu spät. Wir müssen Wasser schmelzen, wir müssen wieder ein bisschen regenerieren, wir müssen was essen, was trinken. Und so haben wir dann relativ spät an dem ersten Tag dann irgendeinen Platz ausgesucht, haben da angefangen mit den Eisgeräten so eine kleine Plattform zu hacken. Und am Ende war das wirklich nur so zwei Stühle groß irgendwie. Und wir haben das Zelt hingehängt, nicht mal mit der Stange, sondern einfach nur so als Schutz quasi. So, das ist so im Wind geflattert und saßen dann so quasi Schulter an Schulter gelehnt unter dieser Zeltplane. Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich kann überhaupt nicht schlafen. Und dann immer bei einem kleinen Schneerutsch, der von oben kam, hat man jedes Mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt irgendwie eine Lawine oder irgendwas, weil es ist diese riesige Wand über einem.
Sie hängen an ein paar Eisschrauben und den Eisgeräten, den kurzen Pickeln zum Eisklettern. Unter ihnen hunderte Meter Abgrund, über ihnen hunderte Meter Fels und Eis.
Oh mein Gott, was für ein ätzender Platz. Das ist die schlimmste Biwaknacht, die wir jemals haben. Und dann sind wir aber ruckzuck, wir haben ein bisschen was gekocht, was getrunken, gegessen, sind ruckzuck eingeschlafen und haben wirklich perfekt geschlafen da irgendwie im Sitzen. Wir waren einfach so fertig schon. Haben dann am Morgen aufgewacht und dann macht man so, dann vergisst man wieder so ein bisschen, wo man ist, und dann macht man so das Zelt auf und plötzlich schaut man so runter und denkt so, oh, 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 da geht es ganz schön runter.
Auch am zweiten Tag kommen sie gut voran, meistern auch die schwierigste Stelle in der Wand.
Und es war echt nochmal Gewühle und der Schnee ist schon ein bisschen anders geworden in der Seillänge und zwar so ein bisschen, alles so ein bisschen hohl hinten, das Eis nur noch ganz dünn immer, man konnte noch dran klettern, aber ich kann mich an Standplätze erinnern, wo wir wirklich die Eisschrauben nur noch so zur Hälfte irgendwie reingebracht haben und die dann also nicht mehr wirklich viel halten und man hat die dann wieder hintersichert nochmal mit dem Eisgerät.
Aber weil die Stelle so schwer zu sichern ist, brauchen David und Kazuya viel mehr Zeit als geplant. Sie müssen noch einmal in der Wand übernachten. Der Biwakplatz ist diesmal zwar etwas besser, aber auch diese Nacht verbringen sie im Sitzen und sie schlafen deutlich schlechter.
In der Wand hast du immer dieses Gefühl, dass du irgendwie leicht bedroht bist von Sachen, die von oben runterkommen können. Wenn da oben irgendwo ein Schneerutsch, ein kleiner anfängt, kann der plötzlich riesengroß werden. Und wenn der genau in der Rinne ist, wo du stehst, nimmt er dich mit und schwappt dich aus der Wand raus. Oder wenn das Wetter plötzlich doch umschlägt, bist du da auch in einer Situation, wo von oben alles auf dich kommt eben und sich das sammelt wie in so einem Trichter.
Am nächsten Tag geht es nochmal sehr steil weiter. Aber der Schnee ist wieder besser.
Und dann hat es sich angefangen zurückzulegen und wir haben irgendwie gespürt, okay, wir kommen jetzt langsam an den Grat und wir sind mal bald wahrscheinlich irgendwie aus dieser Wand raus.
Nach 4 Tagen im eisigen Schatten erreichen sie gegen Mittag des 6. November auf 6450 Metern den Grat.
Und das Erste, was uns erstmal so einfach diese Last von den Schultern gefallen ist, eben aus dieser Wand, eben aus dieser Kälte, aus diesem Schatten irgendwie rauszukommen und die Sonne zum ersten Mal genießen. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Sonnenstrahlen irgendwie, oh, es hat sich so gut angefühlt da irgendwie und dann zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen irgendwie mal flach zu stehen, weil die Wand ist einfach alles irgendwie 60 Grad oder steiler. Und da endlich mal wieder einfach so normal zu stehen und den Rucksack einfach mal so runter zu tun, ohne dass man ihn irgendwo hinhängen muss und so. Und das genießt man dann auch wirklich eben. Da ist es dann wirklich so, wow, Luxus.
Und Sie glauben, Sie haben es geschafft.
Und da waren wir uns wirklich, zu dem Zeitpunkt waren wir uns sicher, wow, hey, wir haben einfach hier eine Wahnsinnstour irgendwie erst begangen und jetzt müssen wir nur noch quasi in Anführungsstrichen diese 400 Höhenmeter hoch zum Gipfel gehen. Da muss man mal ein bisschen spuren, aber kommen keine Schwierigkeiten in dem Sinne mehr technischer Natur.
Was Sie in dem Augenblick nicht wissen, tatsächlich sitzen Sie in der Falle. Denn der Schnee auf dem Grat ist anders, als Sie erwartet haben. Kein kompakter, fester Altschnee, sondern sogenannter Schwimmschnee. Der bildet sich manchmal, wenn die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Schneeschichten recht groß sind. Schwimmschnee ist so grobkörnig und locker, dass man darauf nicht gehen kann. Die Amerikaner nennen diesen Schnee auch Sugar Snow, weil er wie Kristallzucker durch die Finger rinnt. David und Kasuya sinken bei jedem Schritt bis zur Hüfte ein.
Ich bin nicht vorwärts gekommen und der Kasuya hat es probiert und ist nicht vorwärts gekommen. Wie so Sand, wo man sich einfach so hoch und jedes Mal tritt man wieder nach unten. Also kein Zentimeter ist man höher gekommen. Der ist nicht fester geworden. Auch oft wird dann Schnee, wenn man dann öfters drauf geht, wird er fest und man kommt langsam vorwärts. Aber wir hatten dort keine Chance.
David probiert es auf der anderen Seite des Grats, wo der Schnee etwas fester ist. Aber leider nicht stabiler. Schon nach wenigen Schritten löst er eine Lawine aus und rauscht 15 Meter in die Tiefe. Zum Glück steht Kasuya auf der anderen Seite des Grats und kann David halten.
Klar, wenn ich da kein Seil gehabt hätte und Kasuya da neben mir gestanden wäre, wären wir da beide die 1800 Meter auf der anderen Seite runtergefallen.
Nach Süden, rechts hinauf auf den Gipfel, kommen sie nicht. Ihnen bleiben zwei Möglichkeiten. Sie könnten versuchen, links hinunter auf dem steilen Nordgrat abzusteigen. Aber den Weg kennen sie nicht. Es gibt keine Spur, der sie folgen könnten. Der Wind hat den Schnee zu hohen Gebilden verweht, die oft über den Abgrund ragen, ohne dass man das von oben immer erkennen kann. Tritt man versehentlich auf so eine überhängende Stelle, bricht man ab und stürzt in die Tiefe. Trotzdem probieren sie es 100 Meter nach unten. Aber für so einen Abstieg im Tiefschnee haben sie viel zu wenig Ausrüstung dabei. Bleibt der Abstieg zurück über die Wand.
Aber in dieser Wand mit Fels, da hätten wir unglaublich viel Felshaken gebraucht, unglaublich viel Felsmaterial, vielleicht sogar Bohrhaken oder sowas, dass man da zurückgekommen wäre. Und wir haben gesagt, also das Runterklettern auch wieder 3 Tage in diese schattige Wand. Der Kasuya hatte zu dem Zeitpunkt schon einen schwarzen Daumen irgendwie oder einen leicht angefrorenen Daumen und die Zehen. Und da haben wir gesagt, dass wir das quasi irgendwie überleben, wäre relativ gering die Chance.
Ein Jahr früher wäre das ihre einzige Chance gewesen. Aber seit 2010 gibt es 2 Hubschrauber in Nepal, die in der Lage sind, Menschen aus Höhen bis 7000 Metern zu retten. Schweizer Luftretter der Air Zermatt haben sie zusammen mit der nepalesischen Fishtail Air aufgebaut.
Und das war dann unsere Errettung in dem Sinne. Das Glück mittlerweile im Kombo war für uns, dass das alles mit einem normalen Handynetz abgedeckt ist. Und wir hatten ein ganz normales Handy dabei und wir hatten das nicht dabei, um Hilfe zu holen. Also wir steigen in so eine Wand nicht ein, mit einer der möglichen Optionen von dem Berg zu kommen, indem wir sagen, ja, lass uns einen Helikopter zu rufen. Also das ist so beschämend und das ist das Letzte, was mit dem plant man nie im Vorfeld, weil es zeigt davon, dass man eben in dem Sinne versagt hat, ja, als Bergsteiger, als Profibergsteiger, wenn man sich bei sowas retten lassen muss, wo wir eben nicht mal irgendwie nicht einen Unfall hatten oder sowas, hat sich keiner von uns den Fuß oder den Arm gebrochen oder irgendwas.
Kapitän Sabin Basnet und sein Helfer Purna Awale versprechen, am nächsten Tag in der Früh zu fliegen, wenn das Wetter gut ist.
Und wir haben gedacht, wow, Wahnsinn, die kommen und holen uns. Und unglaublich. Und dann lagen wir die ganze Nacht wirklich mehr oder weniger wach, haben bei jeder Windböe, sind erschrocken irgendwie, haben wieder rausgeschaut, ob es zugemacht hat, ob es quasi Wolken gegeben hat oder ob der Wind aufgefrischt ist oder ob es nur so eine kleine Brise war. Und waren dann am Morgen nach dieser endlosen Nacht wirklich unglaublich erleichtert, als wir rausgeschaut haben und es war ein perfekter Sonnenaufgang, ein unglaublich schöner Tag. Man schaut dann rüber eben auf den Everest, auf den Lhotse, auf den Nupze. Wirklich ein Wahnsinnsausblick von dort oben. Und haben dann auch schon echt bald irgendwie so den Helikopter gehört, dass der gekommen ist.
Wegen der großen Höhe kann der Hubschrauber immer nur einen aufnehmen. David und Kasuya spielen Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. David gewinnt. Er darf als Erster in den Hubschrauber.
Und dann kam ihm der Hubschrauber, ist dort angeflogen, hat dann mit einer Kufi quasi auf diesem Grat mehr oder weniger geparkt, aber also so gehovert, eben in der Luft gestanden. Und dann geht die Tür auf, so eine Schiebetür auf der Seite, macht der Purna Awale, das ist der Flughelfer, Er macht die Türen auf und bedeutet mir so, dass ich reinsteigen soll. Und ich sprinte da hoch, dann, weil das war so ein bisschen eine kleine Anhöhe von diesem Platz, wo wir gewartet haben. Also ich sprinte dann so hoch, das sind 4, 5 Schritte, und dann steige ich in den Helikopter ein und setze mich hinten hin und sage, okay, wir können losfliegen. Hey, wow.
In einer halben Minute ist David unten im Grünen, vor der Lodge in Chukung, von wo sie 4 Tage vorher aufgebrochen sind. Von der Notlage, in die David und Kazuya geraten sind, hat von den anderen Bergsteigern dort natürlich noch keiner etwas mitbekommen.
Jeder hat geschaut, was da los ist, war da gestanden mit meinen Steigeisen, mit den dick eingepackt, mit der Schneebrille, wie vom All irgendwie quasi, da plötzlich gelandet und stand da und ich konnte mein Glück nicht fassen.
Auch für Kapitän Sabin und seinen Rettungshelfer Purnawale ist das ein besonderer Moment. Alle Einsätze bisher sind sie zusammen mit den Schweizern geflogen. Heute fliegen sie ihren ersten Rettungseinsatz allein.
Und ich kann mich erinnern, wo ich eben da runtergeflogen bin mit ihnen, haben sie wirklich so sich gegenseitig so High Five und mir irgendwie so High Five nach hinten gemacht und waren total irgendwie so, ja, jetzt wäre es unsere erste Rettung irgendwie alleine. So.
Nachdem sie David abgesetzt haben, fliegen Sabin und Purna wieder hinauf, um Kazuya zu holen. David baut seine Kamera auf, er will diesen Moment filmen. Von Chukung aus hat man einen direkten Blick auf den Grat. Rechts die schattige Nordwand, links die Ostwand in der Morgensonne. Ich
habe das dann so mich auf die Kamera konzentriert und da gefilmt. Und das ist uns dann schon weit weg da irgendwie. Man sieht aber den Helikopter, wo er hinfliegt und so. Und der ist dann wieder an dieselbe Stelle geflogen. Ich habe auch genau gewusst, wo die Stelle irgendwie ist, wo wir rauskamen auf dem Grat. Und dann hat man plötzlich den Helikopter nicht mehr gehört. Also war dann irgendwie dieses Ferne, war plötzlich weg. Und dann habe ich gewartet, auf die Kamera geschaut, weil da konnte ich so ein bisschen reinzoomen, habe ich nichts gesehen irgendwie. Und dann man hat einfach nichts mehr gewartet, war kein Geräusch, kein nichts. Und dann bin ich zu den anderen Dreckern und habe die gefragt, habt ihr gesehen, wie der Helikopter weggeflogen ist? Und alle haben gesagt, nee, der ist dort oben noch, der ist da gelandet. Und dann habe ich gesagt, der kann dort nicht landen, der kann dort nicht den Motor ausstellen, definitiv nicht. Dann ist mir langsam eben so das gekommen, irgendwas musste passiert sein.
Es dauert eine halbe Stunde, bis klar ist, der Hubschrauber ist abgestürzt. Auf dem Film sieht man später, wie er kurz über dem Grat schwebt. Dann steigt eine weiße Schneewolke auf und die Maschine verschwindet links hinter dem Grat in die Ostwand. Ein anderer Hubschrauber entdeckt kurze Zeit später das Wrack.
Also für mich war klar, der Kazuya ist auch ums Leben gekommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn dort oben beim Landemanöver, weil das ist das Gefährliche, wenn dort oben der Helikopter irgendwie abstürzt, dann hundertprozentig ist der Kazuya auch mit quasi abgestürzt und ums Leben gekommen.
Normalerweise würde ein Rettungshubschrauber Verunglückte an so einer Stelle mit einem langen Seil, einer sogenannten Longline, bergen. Der Hubschrauber bliebe in sicherer Entfernung zum steilen Gelände. Die Technik haben Sabin und Purna zwar schon geübt, aber noch fehlt den beiden die Ausrüstung für die nötige Funkverbindung zwischen Retter und Pilot. Sabin und Purna versuchen deshalb auch bei Kazuya das gleiche Manöver, das bei David gerade noch so gut geklappt hat. Aber diesmal gelingt es Sabin nicht, den Helikopter in einen stabilen Schwebeflug zu bringen. Das ist in der dünnen Luft in dieser Höhe ziemlich schwierig.
Der Helikopter war viel weniger stabil als vorher, als er David gerettet hat. Er ist viel zu weit über das Ziel hinausgeflogen.
Er hat mir eben erzählt, dass in dem Moment, wo er mehr oder weniger einsteigen wollte, quasi der Helikopter immer näher zu ihm so gekommen ist. Ja? Und das muss man sich vorstellen, wir sind so in dieser Mulde gewesen und sind zu dem Helikopter, wo er mich auch abgeholt hat, das war so leicht erhöht, da sind wir dann so mit diesen 3 Schritten nach oben gegangen. Und in dem Moment quasi, wo er so hochgehen wollte, kam dann diese Kufe von dem Helikopter auf Augenhöhe immer näher zu ihm. Also er konnte dann plötzlich nicht mehr einsteigen. Und dann hat er sich geduckt mit dem Kopf, weil die Kufe ihm sonst irgendwie ins Gesicht gekommen wäre.
Und als der Helikopter dann seitwärts gedriftet ist, ging plötzlich eine Schneewolke auf und alles wurde weiß.
Und in dem Moment ist dann der Rotor an den Grat gekommen, weiter oben. Und durch diesen Impact, durch den Schwung, ist der Helikopter dann nach hinten quasi wirklich 30, einen halben, 50 Zentimeter über seinem Kopf stehen, nach hinten weggefallen und quasi mit so einer Rückwärtsrolle über seinem Kopf eben diese 1800 Meter Wand nach unten gestürzt.
Und dann konnte ich den Hubschrauber in die Tiefe fallen sehen. Ich habe sofort verstanden, was passiert ist. Wenn ich mich in den Helikopter eingeklinkt hätte, wäre ich mit in die Tiefe gerissen worden. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. So knapp bin ich dem Tod entkommen.
Nach dem ersten Schock ruft Kazuya David auf dem Handy an. Große Erleichterung, er lebt. Aber wie Kazuya jetzt noch retten? David versucht es überall, beim japanischen Militär, bei der japanischen Botschaft. Aber niemand traut sich zu fliegen. Und ein Abstieg allein ist für Kazuya nicht möglich.
Am Tag des Unfalls konnte ich mehrere Helikopter sehen, die nach dem abgestürzten Hubschrauber suchten. Aber keiner kam in meine Richtung.
Es gab, wie gesagt, in Nepal zu dem Zeitpunkt noch einen einzigen Helikopter, der diese Leistung wirklich gehabt hat, dort oben zu fliegen. Und auch der Pilot, der Captain Siddhartha, der wurde auch von der Air Zermatt ausgebildet, aber der hat auch gesagt, hey, das ist irgendwie, mein bester Freund kam da gerade ums Leben, mehr oder weniger, und ich kann es nicht fliegen irgendwie, das ist zu riskant. Was wir auch verstehen und akzeptieren müssen natürlich. Auf der anderen Seite mag man das in dem Moment aber nicht akzeptieren.
Kazuya verbringt eine weitere Nacht auf dem Grat. Als er aufwacht, hört er einen Helikopter kommen.
Als der Helikopter kam, bedeutete mir der Pilot, dass er mich von der Unglücksstelle nicht retten könnte. Er ließ ein Seil runter, damit konnte ich zu einer etwas tieferen Stelle klettern und von dort wurde ich gerettet.
Dann ist eben der Captain Siddhartha, der beste Freund von dem Verunglückten, alleine ohne einen Helfer, mit eben einem ganz leichten Setup von dem Helikopter, ohne Türen, ohne alles, ist dann hochgeflogen zu dem Grat und hat quasi im siebten Anlauf, weil er einfach auch so nervös war, eben dieses Manöver nochmal zu fliegen. Im siebten Anlauf mit, ich glaube, dem letzten Tropfen irgendwie Kerosin im Tank, hat dann den Kazuya dort oben gerettet. Und somit haben wir beide sind diese Amada Blam entkommen oder sind da irgendwie noch am Leben, aber natürlich zu einem Preis, den ich gerne zurückzahlen würde oder wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, anders mir wünschen würde, aber das geht nicht.
Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, im Tourenbericht, den David für seine Alpenverein-Sektion geschrieben hat, da habe ich mich das auch gefragt. Wenn Extrembergsteiger sich in gefährliches, schwer erreichbares Gelände begeben, gut. Aber müssen sie sich dann vom Hubschrauber retten lassen? Aus Höhen, wo das Fliegen wirklich gefährlich ist? Um den Preis, dass dabei zwei Menschen sterben. Auf der anderen Seite, wie selbstverständlich ist es für uns, dass Skifahrer und Bergwanderer in den Alpen mit dem Helikopter gerettet werden? Das ist auch gefährlich für die Piloten. Und was ist nun wertvoller oder gerechtfertigter, auf präparierten Pisten carven oder eine schwierige Nordwand im Himalaya erklettern? In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, werden Kapitän Sabin und Poonawalle wie Nationalhelden bestattet. David und Kazuya besuchen danach die Familien der Toten. Und was sie da erleben, damit hätten sie nicht gerechnet.
Sie sind beide eben Hindus, beide hinduistische Familien. Und für einen Hindu ist es die beste Art, quasi zu sterben oder ums Leben zu kommen, indem man quasi ein anderes Leben rettet. Dadurch kommt man direkt aus diesem Wiedergeburtskreislauf raus und quasi hat es das direkte Ticket ins Nirvana. Und dort hat die Frau vom Captain Sabin, die Witwe, quasi in dieser Trauerfeier, hat sie mir ein Geschenk gemacht. Wieso bekomme ich ein Geschenk irgendwie? Und so, ja, weil ich derjenige bin, der ihrem Mann quasi den Weg direkt ins Nirvana ermöglicht hat. Und das ist natürlich, wo ich diese unglaubliche Last, diese Schuld gefühlt habe, plötzlich so eine Geste. Da habe ich nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll in dem Moment. Und von Captain Sabin, die Mutter, hat mir gesagt, jetzt habe ich schon die Pflicht, das Leben für zwei weitere erfüllend und glücklich zu leben.
Die Familie von Sabin ist eine recht wohlhabende, angesehene Familie. Schon der Vater war Pilot. Auch er empfängt die beiden.
Der sitzt in so einem Raum, so ein kleines Zimmer, alles rausgeräumt aus dem Raum, alles in weiß. Weiß ist die Farbe der Trauer für die Hindus. Und es wurde eben davor gesagt, ja, es ist die Tradition, dass der Vater eben so und so viele Tage nur in diesem Raum sich aufhalten darf und nur quasi für irgendwie rausgehen an den Altar. Wer saß denn eben in der einen Ecke und so 2 Meter entfernt haben wir uns dann auf den Boden gesetzt, so im Schneidersitz. Und wussten nicht, ob wir jetzt halt anfangen sollen zu reden oder der Vater. Und es war dieses unglaublich gefühlte, ewig lange Schweigen. Und du hast so diesen Drang, dass du dich vor ihm auf die Knie wirfst und dich entschuldigst und sagst, er soll dich strafen mit allem, was er will. Und es tut dir unglaublich leid und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und diese ganzen Sachen hast du im Kopf. Und weißt aber, du weißt nicht, ob du jetzt überhaupt reden darfst oder wird hier überhaupt geredet. Und so in diesem, das, und dann hat er plötzlich angefangen zu reden und er weiß eigentlich nicht, was er sagen soll. Und er ist unglaublich traurig, aber er weiß, dass wir nicht dran schuld sind und er würde uns eigentlich gerne zum Essen einladen, aber er darf das im Moment nicht durch seine Dinge und wenn wir das nächste Mal kommen, dann möchte er, dass wir kommen zum Essen und so ging das Gespräch dann los und dann haben wir über alles Mögliche geredet, eben über die Ausbildung vom Captain, über seinen Sohn einfach, was er für ein Mensch war, weil wir haben den ja überhaupt nicht gekannt. Ich habe den ja eine halbe Minute in seinem Fliegeroutfit gesehen, ohne dass ich irgendwie 2 Worte mit ihm gewechselt habe und plötzlich war ich bumm in dieser Familie drinnen. Und das war das Beste, was auch uns hätte natürlich passieren können. Im Nachhinein bin ich unglaublich dankbar für diese Erfahrungen, weil das natürlich irgendwie mein Leben dann am Ende zumindest leichter macht.
Auch die Familie von Punahavale empfängt die beiden Bergsteiger freundlich. Aber diese lebt in ganz anderen Verhältnissen.
Das ist eine ganz arme Familie. Der war nur Flugretter eben und die haben gerade ein Haus ein bisschen neu gebaut, hat 2 Söhne und die Frau, die konnten alle kein Englisch. Die waren gerade so auf der Schwelle, dass sie rauskommen und es quasi geschafft haben durch diese Vaterfigur, den Punahavale, die es geschafft hat, zum Flughelfer eben aufzusteigen und endlich Geld verdienen und plötzlich ist der weg. Und die waren verzweifelt. Sie wissen nicht, wie sie das nächste halbe Jahr überleben, mehr oder weniger. Und von dem her war für mich dann klar, okay, diese Familie, da habe ich die Verantwortung wirklich, mich zu kümmern und da wirklich zu schauen, dass es denen in Zukunft gut geht. Und mit der Familie von Punahavale bin ich mittlerweile unglaublich gut befreundet. Jedes Mal, wenn ich in Nepal bin, besuche ich die.
David unterstützt die Familie bei der Ausbildung der Kinder. Rikesh, der älteste Sohn, wird, wenn mit den Papieren alles gut geht, noch in diesem Jahr zum Studium nach Deutschland kommen. David hat später einige böse E-Mails bekommen. Ob es nicht besser wäre, wenn er jetzt tot wäre. Solche Sachen. Besonders viele kamen, als das Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über den Aufbau der nepalesischen Luftrettung ausgestrahlt hat. Von Bergkameraden oder den Schweizer Luftrettern ist er nicht kritisiert worden.
Vielleicht wäre es leichter für mich, wenn ich einen Fehler finden würde, irgendwie, um das dann zu akzeptieren und sagen, okay, den Fehler kann ich das nächste Mal vermeiden. Aber von den Verhältnissen im Vorfeld fällt es mir schwer, quasi da zu sagen, hätte ich was anders gemacht.
Das ist ja gerade das Tragische an der Geschichte von David und Kasuya. Die beiden haben sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Und trotzdem tragen sie schwer am Tod der 2 Menschen, die für ihre Rettung gestorben sind.
Das waren Geschichten vom Überleben in der 100. Danke an Tini von Poser. Sie hat uns von Roberta und Juan erzählt, die mit der Liebe davongekommen sind, als ihre Heimatstadt unter einer Lawine verschüttet wurde. Danke an Herbert Nitsch. Er wurde bei einem Weltrekord aus der Tiefe gerissen. Mittlerweile hat er es wieder dorthin zurückgeschafft. Wie das war, hat er uns erzählt. Danke auch an Wolfgang Schiller, der uns die Geschichte vom Extrembergsteiger David Göttert erzählt hat. Danke an Markus Franja online und Nastja Schwabska in der Technik. Vielen Dank an Nilofer Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen 100.
Wahnsinn, dass Juan und Roberta überhaupt überlebt haben. Doch man merkt den beiden an, so einfach ist das mit dem Weiterleben auch nicht, wenn alle anderen um einen herum mit einem Schlag gestorben sind. Ja, und die überrollte Stadt Yungay? Sie ist nicht ersetzbar. Es funktioniert nicht, einfach ein paar neue Häuser woanders aufzubauen und zu sagen, ich werde mich hier genauso wohl und zu Hause fühlen wie in der alten Stadt. Es ist, als ob dein Elternhaus plötzlich abbrennt, mit allen Erinnerungen und Lieblingsorten.
Es gibt schon viele Leute, die Apnoe, also dieses mit einem Atemzug und ohne Sauerstoff tauchen, als extrem einstufen. Die sagen, Es ist absolut Wahnsinn, was Leute wie Herbert Nitsch da machen und dass diese Leute auch Adrenalin-Junkies wären und so weiter. Und da fand ich in der Vorbereitung für dieses Interview einen Satz von Herbert Nitsch sehr interessant, dass Apnoe-Tauchen nichts, aber auch gar nichts mit Adrenalin zu tun hat. Denn Adrenalin wäre ja der absolute Tod für diese Disziplin. Man braucht also so viel Ruhe, man muss so entspannt sein, so maximal auf Sparflamme sein, rein körperlich, damit man überhaupt mit einem Atemzug über 200 Meter tief tauchen kann.
Und wir haben gedacht, wow, Wahnsinn, die kommen und holen uns, unglaublich. Und dann lagen wir die ganze Nacht wirklich mehr oder weniger wach.
Der David Göttler ist in derselben Alpenvereinssektion Mitglied wie mein Bruder, Sektion Bayerland, eine ganz kleine Sektion für aktive Bergsteiger, strengere Richtung heißt das. Also für Leute, die es wirklich wissen wollen. Ich habe da eigentlich nichts zu suchen, außer dass ich jedes Jahr mal auf so eine Hütte gehe und dort mit meinem Bruder Geburtstag feiere. Und deswegen habe ich über meinen Bruder relativ schnell Kontakt bekommen zum David Göttler. Es hat dann trotzdem relativ lang gedauert, das Interview zu führen, weil der inzwischen die meiste Zeit des Jahres in Chamonix und in Nordspanien lebt, wenn er nicht eh im Himalaya unterwegs ist oder sonst wo auf der Welt. Und geklappt hat es dann endlich im November am Rande eines Vortrags über seine letzte Everest-Expedition im Alpinen Museum in München. Und dafür nochmal herzlichen Dank, dass wir dort so unkompliziert aufnehmen konnten.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.